Aga, wir werden das nachher nochmal im Gebet vor dem Herrn mitbringen, auch unserem Bobby. Da bleiben wir dran. Es ist immer wichtig, dass wenn wir auch beten, dass wir auch immer damit gefasst sind, dass Gott handeln muss. Und wir möchten natürlich, gerade wenn es unsere Familie ist, dass es immer zu unseren Gunsten, so wie wir das sehen. Aber Gott hat sein Leben in seiner Hand. Und Gott sieht weiter als wir. Und wenn er jetzt die Tür zumacht, dann müssen wir auch vertrauen darauf, dass Gott es mit ihnen gut meint. Auch wenn es menschlich für uns als Familie immer nicht so gut aussieht. Gott hat den Blick. Er hat ihn im Blick und er weiß wirklich, was für uns am besten ist. Wir dürfen seinen Arm bewegen und wir vertrauen auch darauf, so haben wir auch gebeten, Herr, entscheide du. Und da fängt Glauben an, wenn wir Gott nichts befehlen, sondern wenn wir uns wirklich auch ihn hingeben, wenn wir nichts sehen und ihn trotzdem vertrauen mit der Gewissheit, Herr, du machst keine Fehler. Denn wir wandeln nicht im Schauen, sondern wir wandeln im Glauben. Glauben heißt nicht schauen. Deswegen wird der Glaube eines Tages in der Ewigkeit aufhören. Brauchen wir kein Glaube mehr. Da sehen wir alles. Und manche Menschen möchten ganz gerne, dass man hier schon viel sieht. Und wenn ich jetzt in den nächsten Tagen, genau genommen mit heute noch 3 Sonntage dazu, über die Geschichte spreche der charismatischen Bewegung und der Pfingstbewegung, dann möchte ich uns am Anfang schon noch mal etwas weitergeben. Ich suche jetzt gerade meinen Zettel. Wenn man so ein paar Zettel da drin hat, ist es gar nicht so einfach, dass man alles gleich findet. Also wir werden uns heute über 3 Dinge unterhalten. Eine kurze Einführung über die Geschichte der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Dann werde ich etwas dazu sagen, wie wirkt der Heilige Geist? Wer ist das überhaupt? Und als letztes, was passiert eigentlich bei einer echten Bekehrung? Wir werden dann nächsten Sonntag, so Gott will, und darauf die Sonntage dann folgendes Thema haben. Am nächsten Sonntag werde ich etwas sagen über heilsgeschichtliche Zusammenhänge, Israel und Gemeinde, ist ganz wichtig. Dann werde ich etwas sagen, was sind Zeichen und was sind Wunder? Und dann werde ich etwas sagen über die Vollmacht der Apostel. Wer Apostel waren, warum sie da waren, welche Vollmacht sie hatten. Und dann am letzten Sonntag in diesem Monat komme ich dann auf den Punkt, was ist Zungenrede? Das zweite wird dort sein, was ist Geistestaufe? Und dann werde ich auf einige Stellen eingehen, auf wo sich diese Bewegung drauf beruht und sagt, hier steht klar geschrieben, hier wurden die Hände aufgelegt und es wurde in Zungen geredet. Werden wir alles noch klären und ich werde dann auch noch einige andere Dinge sagen. Bevor ich anfange, möchte ich aber uns auch sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch nicht über das Ziel hinausschießen. Das machen nämlich einige. Es gibt Christen, die sagen, alle Leute aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung sind Kinder des Satans. Das teile ich nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, alle Pfingstler und Charismatiker, grundsätzlich ist alles, was sie tun, falsch. Das stimmt auch nicht. Wir müssen immer demütig genug sein, dass wir merken, mit all dem, was Gott uns gibt, ist es ein Stückwerk. Aber Paulus sagt, zu dem, wo wir gekommen sind, lass uns bleiben. Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir nicht verallgemeinern. Auch innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung gibt es verschiedene unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt auch unter ihnen Leute, die sind in Anführungszeichen gemäßigt. Da kann man den Gottesdienst besuchen, muss keine Angst haben, dass da irgendeiner in Zungen redet oder dass Leute umfallen. Unter anderem in der Arche. Ich war mehrmals in der Arche gewesen, da spricht keiner im Gottesdienst in Zungen, da fällt keiner um, da passiert sowas überhaupt nicht. Es wird eine klare Botschaft gepredigt, mit einem Einschnitt, den werde ich uns später mal noch geben. Und es gibt manche Geschwister, ich sage bewusst, ihr merkt das, Geschwister, denn die meisten sind unsere Schwestern. Nicht alle. Es gibt Leute aus der charismatischen Bewegung, wo ich auch klar sage, in ihnen kann ich nicht meinen Bruder in Christus sehen, weil den Christus, den er verkündigt, das ist nicht der, der in der Bibel ist. Aber ich kenne ganz viele Brüder in dieser Bewegung. Und es gibt verschiedene andere Leute, wo ich auch sehr viel nehmen kann. Es gibt zum Beispiel Lehrfragen, im Fernsehen muss man eben halt aufpassen, das sind die meisten sind eben halt aus dieser Richtung. Es gibt diesen Baylis Conley, der sehr gute Bibelarbeiten macht, aber ganz klar ein Pfingstler ist und auch ganz klar die Lehre lehrt der Geistestaufe. Dennoch ist dieser Mann mein Bruder, ganz klar. Und man kann viel nehmen von dem, was er sagt. Deswegen wollen wir auch aufpassen, es gibt immer zwei Dinge, die möchte ich vorwegschicken, weil das wichtig ist. Es gibt ein sehr gutes Buch von Hans Brandenburg, das ist leider schon vergriffen, aber wenn ihr das bekommt, kauft euch das, Kinderkrankheiten des Glaubens. Da zeigt dieser Mann, dass wir Christen immer in zwei Gefahren sind. Entweder wir werden völlig gesetzlich, dass wir überall den Teufel sehen, dass wir uns von der Welt völlig abkapseln und meinen, alles ist teuflisch, dämonisch. Man muss den ganzen Tag nur von Jesus reden, man darf nirgendwo kein anderes Thema mehr haben. Man darf keine Waschmaschine, kein Fernseher haben. Keine Ahnung, was da alles passiert. Man kapselt sich völlig ab. Eine übertriebene Heiligungslehre. Ich werde nachher darauf eingehen. Entweder man fällt in diese Richtung und die andere Gefahr ist, dass man alles mit der Liebe zudeckt. Keine Ordnung. In Christus kann ich alles machen. Ich habe die Freiheit und dann schieße ich los. Und wir müssen als Christen immer aufpassen, dass wir nicht von der einen Seite des Pferdes kippen, nicht, dass wir gesetzlich werden und nur noch kritisieren und uns abkapseln von der Welt und unser eigenes Guru-Leben führen. Und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht überall mit allen mitmachen können. Wir können nicht mit allen mitmachen. Das ist zumindest nicht die biblische Lehre. Am Anfang möchte ich uns etwas sagen. Es gibt einige Bücher, die ich empfehlen kann. Ein sehr gutes Buch hat Karl-Hermann Kaufmann aus Albstadt geschrieben. Das Buch heißt Der Schlüssel. Da habe ich sehr viel genommen aus diesem Buch. Dann gibt es sehr gute Bücher von Dave Hunt, zum Beispiel Die okkulte Invasion, Rückkehr zum biblischen Christentum oder Die Verführung der Christenheit. Ein sehr gutes Buch hat auch Wolfgang Bühne geschrieben, Die dritte Welle. Ein gesunder Aufbruch? Fragezeichen. Thorsten Brentscheid, dieses Buch habe ich mitgebracht, da werde ich uns nachher etwas vorlesen von Gott auf charismatisch, ein sehr gutes Buch. Werner Bartel hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Hinter der Kulissen, Toronto Segen oder Fluch? Wir werden nachher erklären, was Toronto, was damit gemeint ist. Ein sehr gutes Buch von ihm. Dann, wie gesagt, dieses eben genannte von Hans Brandenburg, Kinderkrankheiten des Glaubens. Alexander Seibel hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Die sanfte Verführung der Gemeinde. Und dann ein Buch, was auch interessant ist, von Joachim Rosenthal, Erlus Degen und die Erweckung unter den Zulus. Da berichtet er über ganz wichtige Sachen, die auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung vorkommen, über Totenauferweckung und andere Dinge und nimmt das mal unter die Lupe. Ein sehr empfehlenswertes Buch, ein ganz nüchterner Bruder. Und diese Bücher, wenn ihr sie euch besorgen könnt, kauft sie. Gut, ich möchte jetzt etwas sagen über die Entstehung. Ich kann natürlich in dieser Zeit nicht alles rausholen, was ich alles sagen müsste. Ich möchte uns nur so ein paar Eckdaten geben. Es gab einen Mann im 2. Jahrhundert nach Christus, der hieß Montanus. Und dieser Mann, unter diesem Mann entstanden Dinge, die sehr in die Ekstase gingen. Es war damals das Auftreten von Zungenreden, Weissagen in der Ich-Form, von der Verkündigung des Weltendes. Leute haben sich gesammelt, damals in Phrygien der heutigen Türkei. Sie haben die Erwartung der Wiederkunft Jesu in weißen Kleidern. Dort haben sie Jesus Christus erwartet, dass er wiederkommt. Montanus selbst hat sich als der Paraklet, der Fürsprecher genannt. Der Fürsprecher ist in der Bibel der Heilige Geist und kein Mensch, weder der Papst noch Maria noch irgendetwas. Die Bibel sagt, es gibt einen Fürsprecher bei den Herrn und das ist Jesus Christus. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Und der Paraklet, der Tröster oder der Mittler, das ist Christus. Und als Christus gegen Himmel fuhr, hat der Heilige Geist diese Aufgabe übernommen. Aber unser Vertreter, der Fürsprecher, ist nicht Montanus und sich so zu betiteln, ist schon ziemlich frech. Es gab dann eben halt verschiedene Theologen, die dort mitgemacht haben, unter anderem auch einer, der sehr gut war eigentlich von der Sache her, ein Tertullian. Tertullian war ein sehr weiser Mann, aber ist leider dort in diese Dinge auch reingekommen. Dann gab es ungefähr im Jahre 1347 eine gewisse Katharina von Siena. Sie ist ein Beispiel für eine katholische charismatische Entwicklung. Sie hat ganz komische mystische Erlebnisse gehabt. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber zum Beispiel ein Zitat von ihr, sie hat gesagt, in Gesichten sieht sie Jesu und trinkt aus seinen Wunden. Das ist in der katholischen Kirche sehr verbreitet, Mystizismus, wo man sich hineinsteigert in Ekstase und versucht dann eben halt mit Gewalt solche Bilder zu haben und kriegt dann auch merkwürdige Bilder. Dann gibt es die heilige Teresa, die hat so 1515 nach Christus gelebt. Auch sie hatte verschiedene Visionen, Gesichte, mystische Erlebnisse. Zum Beispiel ein Engel durchbohrt ihre Seele mit Lanze und sie empfindet mystische Schmerzen. Dann gab es diesen sogenannten Ignatius von Loyola. Das ist der Gründer des Jesuitenordens. Der hat von Visionen erhalten von Maria und dem Jesukind. Dort sind verschiedene Dinge passiert, wo ich jetzt nicht in Einzelnen drauf eingehen kann. Was wichtig ist, ist, dieser Mann hat ein großes Blutbad angerichtet, weil er der Gegenreformator war, gegen Luther. Martin Luther hat sich auf das Wort berufen und hat gesagt, nur die Schrift und nicht solche merkwürdigen Erscheinungen, die dort passieren. Und es kam dort zu heftiger Auseinandersetzung. Dann gab es zur Zeit Zeitgenossen Luthers war auch die Zwickauer Propheten, unter anderem Nikolaus Storch und Max Thomae, Thomas Drechsel und andere. Luther hat diese Leute abgelehnt und hat immer wieder gesagt, nur das Wort. Nicht irgendwelche Offenbarungen, zukünftige Sachen, die irgendwie passieren mit komischen Visionen und Träumen, sondern das Wort ist hier geschrieben. Dann gab es die sogenannten Inspirierten im Jahre 1712 nach Christus, unter anderem der Prediger Rock in Stuttgart. Er hat direkte Inspiration erhalten, sogenanntes stockendes Reden. Es waren Zuckungen bis zu einem Bewusstseinsverlust und immer wieder die Wendung des Propheten sprechen, so spricht der Herr. Auch Graf Zinzendorf hat diese Bewegung abgelehnt, als unbiblisch, als unnüchtern. Dann gab es die sogenannten Irviganer, katholisch-apostolische Gemeinden, später die Neuapostolische Kirche. Die sind auch entstanden durch Vision und Offenbarung und komische, merkwürdige Mitteilungen aus der Ewigkeit. Wir müssen immer aufpassen, wenn Leute mit komischen Visionen kommen. Und in der Bibel gibt es Visionen und auch Gesichter. Wir werden später mal darauf hinkommen, was damit gemeint ist. Es gab dann eben halt auch gerade bei der Neuapostolischen Kirche die Wiedereinführung der Ämter der Apostel. Dass das völlig unbiblisch ist, werde ich uns spätestens nächsten Sonntag vom Wort so klar beweisen, dass es klarer gar nicht geht. Und hier hat man dann eben halt auch versucht, diese ganzen mächtigen Taten, die der Herr damals getan hat unter den Aposteln, zu wiederholen. Dann eigentlich gab es diese klassische Pfingstbewegung ab 1901. Der Vorläufer dieser Bewegung war die sogenannte Heiligungsbewegung. Die hatte eine überspitzte Heiligungslehre. Das waren Leute, die gingen schon mehr in die Richtung Askese. Das heißt, man versucht sich durch Selbstkasteiung alles von der Welt abzusondern und ist übertrieben fromm, schottet sich völlig ab. Das ist genauso unbiblisch. Die dogmatischen Wegbereiter lehrten eine sogenannte Geistestaufe, allerdings ohne Zungenreden, aber lehrten die Geistestaufe, so wie es heute auch in der Pfingstbewegung ist, unter anderem Leute, die wir alle kennen, John Wesley, Finney, Mahan und Torrey. Dann gab es damals die Entstehungsgeschichte, der Methodistenprediger Parkham gründete eine Bibelschule in Tobega, das war 1901, und die Aufgabenstellung für Schüler, was das Zeichen der Geistestaufe sei, die Antwort der Schüler war immer das Zungenreden. Also in der Pfingstbewegung ist die Geistestaufe dann legitimiert oder damit eingetroffen, indem jemand in Zungen redet. Also wenn jemand geistgetauft ist, redet er in Zungen. Redet jemand nicht in Zungen, ist er nicht geistgetauft. Das ist dogmatisch etwas, wo die Pfingstbewegung ihre Grundlehre hat. Das ist ihr Verständnis von Geistestaufe. Wir werden das später nochmal erklären, dann wird das ganz deutlich werden, ich kann das jetzt nur streifen. Der Durchbruch gab es dann bei einer gewissen Agnes Osman, hieß die, die erhält 1901 unter Handauflegung das erste Zungenreden. Und dann der Durchbruch der Bewegung, das war eine Versammlung in Los Angeles und da gab es dann verschiedene Dinge, die dort aufgetreten sind, wie zur Zeit Pfingstens. Leute riefen, Tova Bohoba, es war sehr viel durcheinander dort. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, auf jeden Fall gab es dort das erste Mal wirklich das Zungenreden aktuell. Dann der Aufbruch in Deutschland, der Methodist Barat erlebt auf einer Kollektenreise in Amerika die Geistestaufe mit Zungenreden, er betet 39 Tage darum und erhält sie unter merkwürdigen Begleiterscheinungen. Dann die Rückkehr nach Norwegen und Entstehung von Pfingstgemeinden mit dem Phänomen des Zubodenstürzens. Das fing damals das erste Mal an, als diese sogenannte Gabe der Apostel wieder da war, das Zungenreden und auch die Geistestaufe, da stürzten die Leute massenweise zu Boden. Und man muss sagen, nicht so wie es in der Bibel steht, da stürzen Leute auch mal zu Boden, die stürzten aber alle auf ihr Angesicht, als sie Gott in seiner Herrlichkeit sahen, ob es Jesaja war oder Mose oder auch David, immer nach vorne. Interessant war bei dieser Bewegung auch, dass die Leute durchgehend alle rückwärts stürzen. Und das Rückwärtsstürzen in der Bibel ist immer ein Zeichen des Gerichts. Es gibt mehrere Bibelstellen, kann ich jetzt nicht alle vorlesen. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo Leute rückwärts stürzen und das ist ein Gerichtszeichen. Es gibt keine Bibelstelle, wo Leute nach rückwärts stürzen und unter dem Segen stehen. Das ist interessant. Dann gab es diese Versammlung unter Bruder Dallmayr in Kassel. Es kommt zu skandalösen Entgleisungen, die Polizei schließt ein. Da hatten Leute versucht, aufgrund von Zungenreden bzw. der Weissagung, wird versucht, ein todkrankes Kind zu heilen. Nach dessen Tod wird sogar noch auf dem Friedhof eine Totenauferweckung versucht und die Polizei bricht das ab. Das ist ein trauriges Bild, dass die Gemeinde Jesu da nicht aufwacht, dass die weltliche Polizei das erstmal unterbinden muss. Das ist Unnüchternheit. Es gab dann innerhalb der Pfingstbewegung immer wieder Spaltung. Das ist übrigens ein Phänomen der charismatischen Pfingstbewegung, dass es sehr viel Spaltung gibt. Dass Leute zusammenkommen, dann streiten sie sich wieder, dann gibt es noch wieder und wieder Zank, dann kommt der Prediger, der hat noch eine neue Vision, noch eine neue Offenbarung. Und überall, wo dieser Pfingstgeist, sage ich mal, auftritt, wo Leute diese Lehre verbreiten, spalten sich grundsätzlich Gemeinden. Das ist kirchengeschichtlich nachweisbar. Wenn man eine Dokumentation macht, sage ich mal von 1900 bis 2000, wird man merken, dass die meisten Spaltungen innerhalb der Kirche passiert sind, als die Pfingstlehre einzog. Und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass der Heilige Geist nicht die Gemeinde spaltet, sondern sie zusammenführt. Muss uns auch schon aufmerksam werden, wenn eine Bewegung kommt und plötzlich entsteht unter Geschwistern Spaltung, dass die plötzlich nicht mehr zusammenkommen. Ist nicht das Wesen, nicht die Art des Heiligen Geistes, komme ich später zu. 1909 am 15. September gab es die sogenannte Berliner Erklärung. Da haben sich damals führende Männer Gottes zusammengesetzt, unter anderem Bruder Seitz, Schrenk, Bruder Otto Stockmeier von Fiebern, Thiele Winkler und andere, die diese Bewegung als ungeistlich und als von unten praktisch dagegen waren, die gesagt haben, diese Phänomene, die dort auftreten, die Art und Weise, wie dort gewirkt wird, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist die sogenannte Berliner Erklärung. Das war 1909. Es gibt denn jetzt verschiedene neue Werke, die daraus gekommen sind, auch viele freie Werke. Ich weiß nicht, ob ihr den Prediger kennt, der predigt auch auf dem Fernsehen, der Bruder Müller aus Karlsruhe, gehört eben halt auch, ist auch jemand aus der Pfingstbewegung, Jugend mit einer Mission. Und dann 1960 kommt dann die charismatische Bewegung mit dazu. Ein gewisser Dennis Bennett aus der USA, der unter Handauflegung die Geistestaufe mit Zungenreden praktiziert. Es gibt dann das sogenannte Geschäftsleute des vollen Evangeliums, unter anderem Yonki Cho. Wer das ist, werde ich uns nachher sagen. Demos Chagarin, Agnes Stanford, Larry Christensen, Catherine Kuhlman, die mittlerweile schon tot ist, Tony Hicks, John Osteen. Den sieht man auch in Gott-TV, im Fernsehen oft, ist immer ganz schön angezogen mit einem wunderbaren Anzug, hat so eine große Kanzel mit so einem großen Weltglobus da drauf, Sieht aus wie die von die Puppen, diese Ken und Barbie, so, also immer sehr elegant angezogen. Dann Kenneth Hagin, John Wimber, mittlerweile auch nicht mehr am Leben, Robert Schuller, der die große Glaskathedrale hat, übrigens ein Allversöhner. Lehrt die Allversöhnung, muss man wissen. Robert Schuller sagt, es gibt letztendlich keine ewige Verdammnis für Menschen, die Jesus nicht annehmen. Ist biblisch nicht tragbar. Dann ein gewisser Wagner und Benny Hinn, von denen ich nur warnen kann. Benny Hinn ist ein ganz großer Verführer. Ich werde uns noch etwas sagen, was er selbst gesagt hat, da werden wir erschrecken. Und in Benny Hinn kann ich leider nicht meinen Bruder sehen. Den Jesus, den er verkündigt, ist nicht der Jesus der Bibel. Ich werde euch nachher ein paar Zitate nennen und dann bildet euch selbst eure Meinung. In der katholischen Gemeinde ist 1966, 67 sind dann auch viele Dinge passiert. Es gab dann diesen sogenannten Toronto-Segen. Ich würde das eher bezeichnen als Toronto-Fluch. Dort haben sich Leute eben halt zusammengetroffen in Kanada, dort Toronto. Und man hat gesagt, hier passiert etwas Neues, hier gibt es jetzt die große Vollmacht des Heiligen Geistes, der ausgeschüttet wird. Leute lagen auf dem Boden, haben gebellt wie Hunde, haben Laute von sich gegeben, als wenn man einen Hahn den Hals abdreht. Fürchterliches Geschrei, Leute haben gezittert. Es gab das sogenannte Lachen im Heiligen Geist, was sehr verbreitet ist in der charismatischen Pfingstlehre, von den führenden Lehrern dieser Bewegung. Da lachen Leute dann 3-4 Stunden bis zum Erbrechen. Ich habe das mir mal angeguckt, ich musste mal so einen Dokumentationsfilm mir angucken, um mich damit auseinanderzusetzen. Das ist gruselig, was da passiert. Es ist wirklich gruselig. Alte Menschen liegen auf dem Boden, erbrechen sich und können nicht aufhören zu lachen. Und dann sagen sie, das ist der Heilige Geist. Also Leute, wenn das der Heilige Geist ist, dann habe ich die Bibel gar nicht mehr verstanden, glaube ich. Merkwürdige Dinge. Und die Bewegung ist eben halt auf den Vormarsch. Und das Entscheidende ist eben halt, dass dort behauptet wird, dass es auch heute noch, obwohl das Wort vollendet ist, dass wir heute noch Zeichen brauchen und Wunder. Man macht keinen Unterschied zwischen Israel und Gemeinde. Israel musste von Gott ganz anders angesprochen werden. Wir werden uns nachher noch etwas, oder später von der Lehre werden wir sehen, dass wir merken, dass Gott mit Israel einen ganz besonderen Weg hatte, dass Israel zeichenorientiert war und dass Gott in der Bibel immer wieder in verschiedene Epochen bestimmte Dinge getan hat. Und dann wird gerne in dieser Bewegung der Spruch zitiert aus Hebräer 13, Vers 8, dass man sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also, was willst du überhaupt? Moment mal. So fängt Verführung an, indem man Bibelsprüche missbraucht. Da steht wortwörtlich, Jesus Christus ist derselbe, nicht handelt immer. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber er handelt nicht immer so. Ich habe dann zu einigen Leuten mal gesprochen, die dann sagten, ja guck mal, aber früher war es doch so. Schlag doch mal auf den Korintherbrief. Es gab das Zungenreden. Ich werde uns das später alles erklären, das könnt ihr jetzt noch nicht begreifen. Nach dem dritten Sonntag versteht ihr das. Und dann gucken Leute darauf und sagen, hier steht's doch, Paulus sagt doch, betet alle in Zungen. Paulus sagt wortwörtlich, ich wünschte, dass alle in Zungen reden. Also was redest du denn gegen das Zungenreden? Und dann gibt es andere Dinge. Guckt doch Apostelgeschichte 2 und sie sprachen in andere Zungen. Und Gott hat das gesegnet. Ja, das stimmt. Das hat da Gott auch gesegnet. Warum, das werden wir später erklären. Interessant ist, dass Leute sich sehnen nach der Ausgießung von Pfingsten. Man sehnt sich nach diese Segenzeichen, wo Tote auferstanden sind, wo Krankheiten geheilt wurden. Danach sehnt man sich. Man möchte das wieder erleben. Aber diese Leute, habe ich mal eine Gegenfrage gestellt. Ich habe gesagt, ihr wollt diese Erlebnisse, aber wollt ihr dann auch, dass Gott wirklich so handelt? Wenn wir dann nämlich mal aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 5, Ananias und Sapphira, die haben etwas verkauft und haben von beiseite getan und haben dann den Petrus angelogen. Wisst ihr, was mit den beiden passiert ist? Die sind beide gestorben. In 1. Korinther Kapitel 11, beim Abendmahl, haben Leute unwürdig das Abendmahl genommen und sie sind gestorben. Man muss wissen, der 1. Korintherbrief ist der erste Brief von Lehre, der im Neuen Testament ungefähr 50 nach Christus geschrieben wurde. Das ist einer der ersten Briefe. Da gab es noch mächtiges Wirken auch durch die Apostel. Da gab es noch das Zungenreden, da gab es sogar noch Heilung und Totenauferstehung. Das ist da alles passiert. Es war der erste Brief. Später bei den Briefen erwähnt die Bibel nichts mehr. Ich werde uns auch sagen, warum. Aber da steht es noch geschrieben. Aber dann habe ich diese Leute gefragt, ihr wollt nur diesen Segen haben, also der Heilige Geist soll weg wie damals, Tote sollen auferstehen, es soll Leben passieren, Kranke heilen, wunderbar. Wollt ihr auch den heiligen Gott von damals? Wollt ihr auch, dass jemand, wenn er den Bruder anlügt, stirbt auf der Stelle? Stellt euch mal vor, Gott würde jetzt so mit uns handeln, wenn wir mal den Bruder anlügen oder die Schwester, dass wir wie Ananias und Sapphira sofort sterben werden. Was meint ihr, wie viel hier noch in der Gemeinde werden? Oh, oh. Friedhof der Kuscheltiere, da ist gar keine mehr da. Und wenn Jesus mal so, wenn Gott so handeln würde, wie er damals zur Zeit der Apostel gehandelt hat beim Abendmahl, wer unwürdig das Abendmahl nimmt, wenn er so knallhart durchgreifen würde, ich sage später, warum er so hart durchgegriffen hat, aber das heute nicht mehr so tut. Und dann habe ich gesagt, dann könnte ich ja alles in Frage stellen, dann könnte ich ja sagen, ja, Mose hat das Rote Meer gespalten, dann gehe ich jetzt hin zum Plöner See und sage, Plöner See, spalte dich, geh da durch. Wieso, wir haben doch den Gott, Gott ist doch derselbe wie früher. Merken wir, dass das nicht geht? Wenn Gott mal was getan hat, dann müssen wir das, was er außergewöhnlich gemacht hat, oder Mose, bei den 10 Zeichen und Wundern der Gerichte dort, beim Auszug Israels, dann können wir doch heute auch um die Froschplage mal beten, oder? Oder dass alles finster wird, dass Heuschreckenplage kommt. Können wir doch beten? Kann doch Gott machen, oder? Das wird Gott nicht mehr tun. Gott hat damals die Welt mit Wasser gerichtet, zur Zeit der Arche Noah. Was sagt die Bibel? Er wird sie nie mehr mit Wasser richten. Diese Welt wird mit Feuer verbrannt. Das heißt, das, was Gott in der damaligen Zeit mal getan hat, das hat seinen Grund. Das wiederholt Gott oft nicht. Dass Gott das kann, daran glaube ich. Ich glaube daran, dass Gott alle Zeichen, wenn er will, tun kann. Da glaube ich dran. Ich glaube daran, dass wenn ein Mensch tot ist und Gott möchte nicht, dass er stirbt, dass er wieder zum Leben kommt. Daran glaube ich. Aber das, was Gott in Extremfällen mal machen kann, das darf ich nicht zum Alltag machen. Und dann wird es gefährlich. Und das passiert leider in dieser Bewegung. Dass außergewöhnliche Dinge der Alltag sind. John Wimber, einer der führenden Leute der charismatischen Pfingstbewegung, ihr müsst das wissen. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die vielleicht irgendwo Prediger sind, in Zinti-Gemeinden oder wer auch immer da ist. Aber das sind nicht die leitenden Leute. Die leitenden Leute, das sind die Leute, die letztendlich das Fundament dieser Lehre legen. Die haben so eine Aussage. John Wimber hat gesagt, wir werden am Ende der Zeit in ein Zeitalter hereinkommen, da wird es gang und gäbe sein, dass wir Engel sehen in der Gemeinde, dass wir Lichterscheinungen haben, Tote werden auferstehen, es wird tagtäglich sonntags in Tote auferstehen. Also Leute, das, was Gott in seiner Allmacht tun kann und auch schon getan hat, müssen wir aufpassen, dass wir das, was er außergewöhnlich mal tut, nicht zum Alltag machen. Das wird gefährlich. Und jetzt möchte ich uns einige Dinge vorlesen. Ich finde dieses Buch von Thorsten Brentscheid deswegen so gut, weil er nicht über die Pfingstler oder Charismatiker redet, sondern er lässt sie reden. Hier sind nur Zitate drin von den Leuten persönlich. Hier sind nur Zitate, die Yom Kippur und Benny Hinn selbst gesagt haben. Nicht er sagt ihnen irgendwas und schiebt ihnen da irgendwas in die Schuhe. Das, was hier steht, kannst du auf Kassetten nachhören, das haben die Leute öffentlich gesagt. Und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Etliche charismatische Prediger lenken durch ihr Auftreten und ihre Selbstdarstellung die Aufmerksamkeit der Christen auf ihr eigenes Können. Das passiert. Dann kommt der Wundermann aus Amerika. Wenn der kommt, der legt die Hände auf, die werden alle gesund. Und dann erwartet man nicht mehr von Christus, dann erwartet man etwas von dem besonders ausgewählten, gesalbten Mann. Es gibt keinen besonders ausgewählten, gesalbten Mann, es gibt nur Vollmacht in Christus. Der die Vollmacht hat, der die Macht hat, ist Jesus. Und wenn Jesus will, dass jemand wieder gesund wird, ob Hatte mit ihm betet, Runzen oder ich, von unserer Vollmacht hängt das nicht ab. Wir sind gar nichts. Wir sind alle drei Versager vor dem Herrn. Wenn etwas passiert, ist es nur des Herrn seine Sache. Da muss man aufpassen. Menschenkult ist nie gut. Der Geist Gottes macht Menschen klein und Gott groß. Der Geist des Satans macht Menschen groß und Gott klein. Merkt ihr das mal? Merkt ihr nur diesen Satz, der ist wichtig. Ich nenne uns jetzt mal ein paar Leute aus der Bewegung, was sie so von sich geben. Da sagt zum Beispiel David Pierce, der große Konzerte leitet in diesen Bewegungen. Er sagt, wir haben sogenannte Partygottesdienste, Rave 4 Chris, tanzt den Techno für den Herrn, toben für Christus. Gott will, dass wir Spaß haben. Gut, das kann ich stehen lassen. Ich weiß nicht, was er unter Spaß versteht. Wir haben bestimmt keinen langweiligen Gott. Aber Techno-Party, weiß ich nicht, ob das so ist. Die Jesus-Freaks dagegen bedienen sich extrem vulgärer und obszöner Begriffe, sowohl in ihrer Beschreibung von Gott als auch vom Satan. Jetzt ein paar Zitate von diesen Leuten. Kennt ihr diese Jesus-Freaks? Sie sagen nicht der Ältestenkreis, sondern es ist der Kreis, ich muss das mal so sagen, tut mir leid, ich muss jetzt hier diese Worte mal vorlesen. Ich kann es eigentlich gar nicht vorlesen. Es ist der letzte Kreis der letzten A-Punkt-Punkt. Das sagt er über den Ältestenkreis. Ein leitender Bruder. Ich bin der letzte A-Punkt. Ist er stolz drauf? So spricht er sich an als Ältester. Und wenn sie ein Leitertreffen haben, ist das das sogenannte A-Punkt-Wochenende. Es kommt noch schlimmer. Wir haben einen tierisch G-Punkt-Gott. Könnt ihr euch das denken, was da steht? Wir haben einen tierisch G-Punkt-Gott. Die Bibel ist ein affenstarkes Buch. Dort gibt es Bier, Schnaps und noch andere Dinge, das kann ich jetzt gar nicht vorlesen. Da schäme ich mich selbst im Grund und Boden. Eine Schwester aus dieser Bewegung, Schwester in Anführungszeichen, die sagt, du Martin, mit Jesus kann man einen Joint rauchen. Komm doch mal in den Gottesdienst, da sitzen auch andere fertige Typen und hängen ab. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Leuten, das sind leitende Leute. Jesus-Freaks. Wir müssen wissen, das sind Leute, die die Volksbibel mit Gewalt nach vorne treiben. Die Bibel würde ich verbrennen. Das hat ja das Wort Bibel gar nicht verdient. Das ist Gotteslästerung, Blasphemie, was da passiert. Ich kann euch das nicht vorlesen, ich schäme mich dazu. Ich habe es versucht, euch vorzulesen, es geht nicht. Es ist grausam, was da steht. Jetzt passt mal auf, was er noch sagt, dieser Leiter. Mir ist oft vorgeworfen worden, dass ich gesagt habe, dass man Abendmahl mit Bier und Chips feiern kann. Das kann ich theologisch sogar stehen lassen. Das Abendmahl mit Bier und Chips kann er theologisch stehen lassen. Ist okay. Dann sagt er in der Runde mal rein, unter den sogenannten Toronto-Segen, was ein Fluch ist. Toronto-Segen ist das falsche Wort. Toronto-Fluch muss das heißen. Das schreibt er, hast du schon mal den Heiligen Geist geschmeckt? Also hier wird es mystisch, ne? Ich meine nicht nur auf der Zunge, sondern auch am Körper. Wenn nicht, dann hast du was verpasst, denn er fühlt sich unheimlich gut an. Habt ihr Bock drauf, einen kleinen Schnaps zu nehmen, einen kleinen Nipp zu nehmen vom Heiligen Geist? Ich weiß nicht, welchen Heiligen Geist er meint, aber es ist nicht der Heilige Geist der Bibel. Und wenn er so über ihn spricht, dann muss er Buße tun. Ich habe die coolste Droge, er hat noch ein anderes Wort, ich habe die G-Punkt-Droge entdeckt. Das ist Jesus und der Heilige Geist. Hier wird Jesus und der Heilige Geist als Droge genannt. Wie gesagt, das sagt nicht Thorsten Brennscheid, das sagt nicht Christian Rosenberg, das sagen die Leute aus dieser Bewegung selbst. Ich will euch nur ein paar Dinge so weitergeben. Ich kann euch gar nicht alles vorlesen, weil das kriege ich gar nicht rüber. Jetzt passt mal auf, was er noch schreibt. Immer wieder fragt er sich, wie werden wir hier in Hamburg dem Satan in die Fresse treten können? Satan ist ein Fürst. Er ist ein besiegter Fürst, aber er ist ein Fürst. Und wir kriegen im Neuen Testament nirgendwo eine Anleitung, dass wir so abfällig über ihn reden sollen. Die Bibel warnt uns sogar davor. Er ist ein Besiegter, aber ist trotzdem noch ein Fürst. Solche Sprache dem Satan gegenüber geziemt sich nicht. Selbst Michael hat kein Wort gesagt. Der Herr schelte dich. Wir dürfen den Satan in Jesus siegreich gegenüberstehen, dürfen sagen, weiche vor mir im Namen Jesu. Aber nicht solche Sprache. Das ist gefährlich. Lesen uns noch etwas vor. Gott ist der supermächtige Daddy oben im Himmel. Jesus der mega coole Kumpel von nebenan. Dann sagt er weiter heißt es über die Jesus-Freaks, wir finden Jesus ein total abgefahrener Typ aus Nazareth. Breit, nämlich glücklicher als Ecstasy, higher als ein Joint, flacher als eine Kiste Bier, macht die Power des Heiligen Geistes. Jetzt pass auf, jetzt kommt jemand, das sind alles führende Leute, Walter Heidenreich ist ein bekannter Mann, ist ein leitender Mann. Und die ganze Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, das sind ihre Gurus, das sind ihre Lehrer. Das müsst ihr wissen, auch wenn ihr Pfingstler seid. Das sind die entscheidenden Leute. Wisst ihr, was der sagt auf einer Freizeit? Ich habe keinen Bock, die Bibel zu lesen. Ich habe keinen Bock zu beten. Ich habe keinen Bock, Gott zu loben und zu preisen. Ich habe noch weniger Bock, in Sprachen zu beten, noch weniger Bock, ihn in Sprachen anzubeten. Ich habe keinen Bock auf all das Zeug. Ach so. Damals war die morgendliche Stille noch für viele der größte Segen. Und außerdem sagt er, Gott sei eine Kraft wie elektrischer Strom. Hier wird's wieder mystisch. Hier wird der Heilige Geist nicht als eine Persönlichkeit, so wie die Bibel das sieht, benennt, sondern als eine Kraft. Und das ist in der New Age-Bewegung gang und gäbe. Und hier vermischt sich, bei diesen Büchern, die ich vorgelesen habe, von Dave Hunt, Okkulte Inversion, zeigt dieser Mann anhand der New Age-Bewegung, wie gewaltige Parallelen es gibt zur charismatischen und Pfingstbewegung. Der kriegt hier einen Schreck. Ich werde uns nachher Dinge vorlesen, die habe ich selbst nicht geglaubt am Anfang. Ein gewisser Rodney Brown wird bezeichnet in der Szene, in der charismatischen Pfingstbewegung, als der Barmixer des Heiligen Geistes. Das ist Blasphemie, hoch 10. Aber das sind Leute, die angehimmelt werden, die unter der sogenannten Vollmacht stehen. Ja, der Heidenreich, dieser leitende Mann, der hat auch nochmal gesagt, dort in Wiedenhof, wir werden heute baden in der Gegenwart des Heiligen Geistes, ein Vollbad nehmen, ein Vollbad nach dem anderen. Habt ihr schon mal eure Bibel gelesen? Dass Männer Gottes so über den Heiligen, dass Paulus sagt, Timotheus, wir nehmen jetzt mal ein Vollbad im Heiligen Geist. Leute, wir müssen aufpassen, was da passiert. Jetzt komme ich zu den sogenannten Benny Hinn. Ist der geistliche Vater des Toronto-Segens, wo Leute auf den Boden gefallen sind und haben wie Hunde gebellt, wo Leute im Heiligen Geist angeblich gelacht hätten, 3-4 Stunden, bis sie ohnmächtig wurden. Benny Hinn ist der Vater davon, ist der Schirmherr. Ihr müsst wissen, was Benny Hinn so von sich gibt. Ich werde uns nachher noch was über Benny Hinn sagen. Der Reinhard Bonnke, der ist bekannt, ja? Reinhard Bonnke, der Pfingstprediger. Wisst ihr, was der Mann sagt? Herr, ich möchte ein Mann des Glaubens werden, wenn du bereit bist, mir zu vertrauen. Was? Herr, ich möchte ein Mann des Glaubens werden. Ja, das ist wunderbar. Und jetzt sagt er etwas. Wenn du bereit bist, mir zu vertrauen. Was? Hat er das wirklich so gesagt? Ja. Schon heftig, oder? Haggins Schüler Kenneth Copeland ist auch ein Mann, weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht meinen Bruder in Christus sehen. Wisst ihr, was der sagt? Jetzt passt auf. Haggins selbst ist dieser dickere Prediger, der Ältere, den man auch oft im Bibel-TV dieser sehen kann. So ein Älterer, sein Sohn, sieht genauso aus wie er, nur jung. Ist ganz gefährlicher Mann. Ist kein Mann in Christus. Ist ein anderer Jesus. Jetzt passt mal auf, was der von sich gibt, dann wirst du gleich erschrecken. Er sagt, schließlich steigert sich Copeland, das ist ein Schüler von Haggin. Sie haben nicht einen Gott, der in ihnen lebt. Nein, sie sind selbst einer. Das ist die Lehre von Haggin. Das ist übrigens auch die Lehre von Robert Schuller. Das muss man wissen. Robert Schuller lehrt in der letzten Lehrexistenz, dass wir selbst Gott sind. Das muss man wissen. Der hat bei Peel gelernt. Peel ist der Vater des positiven Evangeliums. Da wird nur positiv geredet. Buße und Sünde kommt da nie vor. Da wird der Mensch nur erhoben. Weißt du eigentlich, was du alles kannst? Und. Das ist das sogenannte Power-Positiv-Evangelium. Das muss man wissen. Dass solche Leute auch mal gute Sachen sagen können. Auch Robert Schuller kann vieles Gutes sagen. Aber wir müssen wissen, dass er von seiner Lehre her ein Ehrlehrer ist. Und da muss ich ihn abweisen. Ich kann weder hinter seiner positiven Evangeliumsstrategie hin, dass man von allen lernen kann, Synkretismus, alle Religionen, irgendwo ist überall was drin. Jesus ist kein toleranter Typ, der ist intolerant. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das stimmt. Jesus ist intolerant. Und wenn du ein Nachfolger Jesu sein willst, dann musst du auch intolerant sein. Intolerant gegenüber anderen Religionen. Ich kann doch nicht sagen, ach, bleib doch im Islam, kommst auch zum Herrn. Im Buddhismus, ach, bleib doch Buddhist, kommst doch sowieso an. Das hat übrigens Mutter Teresa so gemacht. Die Frau, die ich bewundere für all das Engagement für Mitmenschen, da ziehe ich alle Hüte, die es nur gibt. Aber ich muss sagen, und das muss ich hier sagen, vor der Verantwortung vor Gott, sie hat den Leuten nicht klar den Weg zu Jesus gezeigt. Sie hat damalige Leute, die in indischen okkulten Kram verflochten waren, stehen gelassen. Weil sie der Meinung war, letztendlich werden wir alle in den Himmel kommen. Sie war eine Allversöhnerin. Das muss man wissen. Ich sage dagegen nichts, dass die Frau, wir können menschlich, was die geleistet hat, ich glaube noch nicht mal 5%, so viel Nächstenliebe habe ich. Aber das täuscht nicht hinweg, dass sie letztendlich sterbende Menschen nicht klar gesagt hat, sie sollen sich bekehren. Sie hat selbst gesagt, das würde unwürdig sein. Sie hat Menschen gelassen in ihren Religionen, wo sie waren, und hat nicht darauf hingewiesen, dass Jesus der einzige Weg ist. Das müssen wir wissen. Sagt sie selbst, kauft euch Bücher von ihr. Sagt nicht ich, sagt sie selbst. Ich muss heute ein bisschen länger machen, weil ich euch noch was erzählen muss. Ich kann euch leider nicht alles vorlesen. Yong Kisho, der hat Jesus mal gesehen, er war an seinem Bett und hat gekniet als Feuerwehrmann in einer Vision. Reinhard Bonke, diesen Mann, der hat noch ein Zitat gebracht. Ich fürchte mich nicht vor dem Teufel, sondern ich glaube, er fürchtet sich vor mir. Mein lieber Scholli. Und nach diesem dummen Spruch, den er da gebracht hat, und wirklich, das kann ein Mann Gottes, so dumm kann man eigentlich gar nicht sein. Nach diesem Spruch hat er noch einen anderen Spruch gebracht. Er hat gesagt, heute Abend werden wir den Teufel in die Glatze rasieren. In Evangelisationszelt, und die ganzen Pfingstler und Charismatiker haben geklatscht. Jawohl, jawohl. Heute rasieren wir ihn. Leute. Benny Hinn. In seiner Versammlung, da klatscht eine Frau, während sie auf der Bühne mit ihren Gipsbeinen auf und antritt. Die holt eine Frau nach vorne und die Frau sagt, ich kann ihn treten, ein Tritt für den Teufel, ich will ihn treten, ich will ihn stoppen, du siehst es, ich habe ihn, ha, ha, ha. Und dann sagt Benny Hinn in Frankfurt bei einer Feuerkonferenz von Bonke, ich sage euch Leute, Satan hat ein blaues Auge bekommen, er wird blind. So spricht kein Mann Gottes. So sprechen Menschen, die gar nicht merken, dass der Satan sie schon längst in der Hand hält. Und ich sage euch noch etwas. Hin glaubt, dass die Dreieinigkeit Gottes 9 Personen hat. Er sagt, der Vater ist nicht nur Geist, sondern Seele und Körper und auch der Heilige Geist und auch Jesus. Jetzt merkt ihr, wie schlimm das wird. Dieser Benny Hin, der sagt noch etwas. Also das, ich kann es selbst nicht glauben, aber es ist in seinen Zitaten, ihr könnt es hören auf englischer Botschaft. Gehe niemals zum Herrn und sage, wenn es dein Wille ist, erlaube nicht, dass solch glaubenszerstörende Worte aus deinem Mund gesprochen werden. Was? Meint ihr das wirklich ernst? Ja. Merkt ihr, dass hier das umgesetzt wird, was sie im tiefsten Glauben von Schuller und Penn und wie die alle heißen? Ich bin Gott. Sie befehlen hier Gott, was er zu machen hat. Habt ihr eure Bibel schon mal ein bisschen gelesen? Ist das der Gott der Bibel, den ich so entgegentreten kann? Haben wir das schon mal gelesen, Mose? Was, Herr, was ich will? Paulus mal so gesagt, hey Jesus, was, alter Kumpel, wie geht's dir, Alter? Haben wir das mal gelesen in der Bibel? In meiner Bibel steht, als er eine Begegnung mit Jesus hatte, fällt er wie tot runter, Johannes. Das ist der Gott, das ist der Jesus der Bibel. Wo Menschen in seiner Gegenwart waren, sind sie erschüttert gewesen von ihren Sünden und haben gebibbert vor ihm, wie kleine Kinder. Das ist der Jesus der Bibel. Und nicht so ein Kuschel-Jesus in dieser Zeitschrift aufatmen, die könnte ich auch verbrennen. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen impulsiv werde. Aber ich ärgere mich, dass Leute da reinfallen. Und dass sie uns dann angreifen und sagen, ihr seid lieblos. Leute, in Aufatmen wird kein Gott der Bibel erklärt. Das ist ein Kuschel-Jesus. Ihr müsst mal das lesen. Der Ulrich Eckers, der hat ein Gebet, dann nimmt er eine Tasse in der Hand und sagt, ich eine Meditationsübung. Er hat einen heißen Kaffee in der Hand und dann betet er und er sagt, ach, guck mal, so wie der Kaffee die Wärme meiner Hände durchstrahlt. Herr, so ist deine Liebe. Leute, das ist Schamanismus. Da fängt man an, mit Gefühlen wirklich außerhalb sich zu befinden. Das sind nachher Leute, ich gehe nachher weiter, auch Norman Vincent Peale, übrigens dieser Benny Hinn. Ihr müsst wissen, was da noch passiert ist. Okkult wird es, wenn Benny Hinn von seinen geistlichen Vorbildern berichtet. Er hat die Erlaubnis, die Grabstätten sowohl von Catherine Coleman als auch von Amy Semple McPherson zu besuchen, um die Salbung von ihren Knochen zu bekommen. Er sagt wortwörtlich, wenn ich da reingehe und das aufschließe, merkt er, wie die Salbung aus den Knochen der Verstorbenen in ihn reinkommt und das gibt ihm die Kraft Gottes. Leute, das ist Spiritismus hoch 10. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, das ist unser Bruder, der Benny. Nein, das ist nicht mein Bruder, das ist ein Verführer. Und er muss entlarvt werden. Ich muss jetzt aufhören, sonst kann ich über den Heiligen Geist nichts mehr sagen. Der ist mir wichtiger. Ich habe euch nur 5% vorgelesen. Wenn ihr das alles hört, dann bricht ihr zusammen. Ich wollte euch auch ein bisschen schonen. Ich muss das auch alles erstmal verarbeiten. Darf ich heute 5 Minuten länger machen, dass ich über den Heiligen Geist noch was sagen darf? Gut, also, nachdem wir diese ganzen Storys da gehört haben, kriegt ihr mir langsam mit der Angst. Ich möchte uns jetzt etwas sagen, wie der Heilige Geist wirkt. Ich werde uns später sagen, wenn wir über die Geistestaufe reden, dann werde ich uns nochmal detailliert sagen, wie hat der Heilige Geist gewirkt im Alten Testament, unter Mose und die ganzen Leute, unter den Propheten, wie hat er gewirkt unter Jesus und den Aposteln und wie wirkt er heute? Das kann ich jetzt nicht ausholen, Leute, dann müsst ihr hier bis 9 bleiben. Ich könnte euch so viel darüber sagen, mein Herz blutet, aber ich hoffe, dass das langt, was ich euch sage, dass ihr die Hauptgedanken versteht. Ich möchte mich jetzt beschränken. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, wie auch die anderen beiden göttlichen Personen von Ewigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott. Keine Kraft. Keine Kraft. Er ist Gott. Er ist eine Person. Das ist ganz wichtig. Der Vater ist Gott, das wissen wir von der Bibel. Der Sohn ist auch Gott. Das wissen wir von der Bibel auch. Zum Beispiel Hebräer 1, Vers 8 kann ich mal vorlesen, dass Jesus Gott ist. Da gibt es ja viele Stellen. Von dem Sohn sagt er, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Der Sohn ist Gott. Dein Thron, o Gott. Der Vater selbst ist sowieso Gott, ist klar. Und der Heilige Geist ist auch Gott. Wir lesen mal, er hat die Merkmale Gottes. Er ist ewig, er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Das sind die 3 Merkmale der Gottheit. Satan ist nicht ewig, Satan ist nicht allgegenwärtig und Satan ist nicht allwissend. Das müssen wir wissen. Wenn er das nämlich wäre, wäre er Gott. Er wird zwar als Gott der Welt bezeichnet, aber er ist ein geschaffener Engel, das wissen wir von der Bibel. Er ist ein geschaffener Engel, das heißt, er hat weder Ewigkeit in sich, noch ist er allgegenwärtig. Auch ein Engel kann nicht allgegenwärtig sein. Und er ist schon gar nicht allwissend. In denen Dinge, was sagt Paulus, in denen Engel hineinschauen möchten. Auch die Engel wissen nicht alles. Die haben zum Beispiel das immer noch nicht kapiert, dass wir Sünder jetzt in dieser Einschubzeit zur Gemeinde gehören. Das können die Engel nicht kapieren. Das kannten die auch nicht, das wussten die auch nicht. Werde ich uns nachher, später, im zweiten Gottesdienst noch was sagen. Was nur die Gemeinde betrifft, das wussten weder die Engel, das wusste Mose nicht, Elia nicht, keiner. Nur Paulus hat die Offenbarung bekommen. In Epheser 3, Vers 5 und 6. Aber nochmal zurück. Der Heilige Geist ist Gott. Das steht in Apostelgeschichte 5, Vers 3 und 4, diese Geschichte mit Ananias und Sapphira. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht dein, nachdem du es verkauft und deine Verfügung hattest? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Hier ist der Heilige Geist und Gott in einer Einheit. Dass er ewig ist, der Heilige Geist, lesen wir in Hebräer 9, Vers 14. Da steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehl Gott dargebracht hat. Als ewigen Geist, der ewige Geist ist ewig. Allgegenwärtig lesen wir in Psalm 139, Vers 7, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin? Gibt es keinen Ort. Geist Gottes ist allgegenwärtig. Und er ist allwissend. Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 10, Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist weiß alles. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht zu sagen, wer Jesus ist. Der kennt Jesus besser als wir. Ewig, allgegenwärtig, allwissend. Der Heilige Geist, er lehrt. Ja, der Heilige Geist lehrt. Johannes Evangelium, Kapitel 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, der den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist wird immer Jesus aus der Quelle Gottes schöpfen und nicht aus irgendwelchen mystischen Bildern aus dieser charismatischen Pfingstbewegung, wo dann Leute irgendwelche Quellen anzapfen. Merkwürdige Visionen haben, wie in Schamanismus. Hagin berichtet, dass er manche Vision vom Herrn hatte, da konnte er sich von oben sehen. Das ist Schamanismus. Er hat wirklich gesehen, wie sein Ich aus sich rauskam. Er konnte sich oben von der Predigt sehen. Das ist Schamanismus, Leute. Kauft euch das Buch von Dave Hunt, Okkulte Invasion. Er macht dort einen Vergleich zu den Schamanisten und ihr wird sagen, Benny Hinn und all die Konsorten, das sind Schamanisten. Genau die gleichen Phänomene, die bei den Schamanisten auftreten, sind dort. Ist erschreckend, ist aber wahr. Der Heilige Geist lehrt, er verkündet und er macht Jesus groß. Er steht in Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinem wird er nehmen und es verkünden. Von den, von wem, was, von wo wohl da das? Aus Gesichten, aus Zückungen von Mutter Teresa, von Maria oder von wem? Von dem verstorbenen Paulus? Wo kriegt die Botschaft? Von wo? Vom Herrn, vom Jesus. Vom Wort. Hier haben wir alles. Ist ganz wichtig. Der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Das ist in der charismatischen Pfingstbewegung auch ein schräger Punkt. Man spricht dort mehr über den Heiligen Geist als über Christus. Man spricht dort mehr über die Erwartung, die der Heilige Geist bewirkt, über die Zeichen und die Wunder als über Jesus. Und wisst ihr, was interessant ist? Benny Hinn, der geht sogar so weit, dass er sagt, als ich mit Jesus lebte, das war alles wunderbar, aber als ich dann den Heiligen Geist kennenlernte, da fing das eigentlich erst richtig an. Merkt ihr, was dieser Mann da sagt? Er tut Jesus und den Heiligen Geist gegenseitig ausspielen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer und verherrlicht Jesus. Und Benny Hinn dreht das um und sagt, ja, Jesus geht, aber der Heilige Geist. Und dann hat er dieses Buch geschrieben, was ich euch nur raten kann, verbrennt es, wenn ihr das habt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und da schwärmt er von dem Heiligen Geist und unterhält sich. Übrigens in der Bibel, wir wollen ja, ich hoffe, dass wir als Christen Bibelleser sind. Es gibt keine Stelle, zeigt sie mir, wo wir aufgefordert werden, zum Heiligen Geist zu beten. Zeigt mir die Stelle. Zeigt mir die Stelle, wo ein Mann Alten Testament oder Neutestamentlich zum Heiligen Geist betet. Zeigt sie mir. Zeigt mir die Stelle. Gibt's nicht. Was haben wir eben gelesen? Der Heilige Geist verherrlicht Christus. Der hat gar kein Interesse. Das sagt die Bibel. Ich lese jetzt das, was die Bibel sagt. Und wir müssen aufpassen, wenn wir dann eine Bewegung hören, wo plötzlich der Heilige Geist der Macher ist. Der wird das verdreht. Kennt ihr das in der Bibel? Wer verdreht das Wort? Wer verdreht das Wort? Aha. Das hört sich alles so fromm an. Das Gefährliche an der Sache ist, dass solche Leute wie Robert Schuller oder Benny Hinn, auch Bonke, auch mal Dinge sagen, wo du sagen kannst, Amen. Auch die finden mal gute Sätze und bringen vielleicht etwas Wunderbares, wo du denkst, Mensch, das war doch jetzt aber gut. Ja. Der Antichrist, der wird so fromm reden, dass Israel denkt, er ist der Messias. Nur zu eurer Information. Da wollten sich mit mir schon Leute anlegen und sagten, ja, aber wer so fromm redet, der kann nicht vom Teufel sein. Oh, ich sag, du hast ja gar keine Ahnung von der Bibel. Du hast ja null Ahnung. In meiner Bibel steht, dass der Antichrist Israel verführt, so dass Israel denkt, er ist der Sohn Gottes. Und in der Endzeit, Leute, in der Endzeit sind uns keine großen Verheißungen gegeben, dass nochmal die große Erweckung stattfindet. Das lese ich in meiner Bibel nicht. Wenn ich biblische Texte lese, wo es um die Endzeit geht, ständig, egal, Matthäus 24, 2. Petrus, was ich auch aufnehme, oder 2. Timotheus, Verführung, Verführung, Verführung. Was sagt Jesus? Wenn dies alles geschieht, was passiert? Passt auf, dass ihr nicht das Zungenreden verlernt. Passt auf, dass ihr nicht sonst was macht. Steht das da? Was sagt er denn? Passt auf, dass euch niemand verführt. Wenn der Teufel in Filzpantoffeln kommt, ist er am gefährlichsten. Mit Holzpantoffeln hören wir ihn. Was will ich damit sagen? Wenn der Teufel hier reinkommen würde und würde sagen, ich bin der Satan, ich hasse Christus und ich hasse dich, würdest du dich mit ihm nie einlassen. Aber wenn er fromm kommt, hallo meine Schwester, du glaubst doch auch an den Herrn. Darf ich dir mal ein bisschen etwas sagen? Du hast noch nicht alles als Christ. Es gibt noch mehr. Willst du Power haben? Willst du Sieg haben? Willst du die Vollmacht haben? Willst du endlich von diesen Leiden Krankheit befreit werden? Krank sein, Christ und krank, das passt doch nicht. Gott ist doch ein Gott der Liebe, des Lebens. Krankheit ist vom Satan. Also, verstehen wir? Das hört sich alles so fromm an. Wisst ihr, Paulus hat Vollmacht gehabt, oder? Finger hoch. Wer glaubt, dass Paulus Vollmacht hatte? Finger hoch. So wenig? Also, ich würde so sagen, Paulus war ein Mann Gottes, durch Christus Vollmacht. Vielleicht muss ich das so formulieren. Wer meint, dass Paulus durch Christus Vollmacht bekommen hat? Alle. Paulus war krank. 2. Korinther, Kapitel 12. Also klar, da hat er Paulus in Sünde gelebt. Er hat doch keine Vollmacht gehabt. Nö, der hat nur die ganzen Lehrbriefe im Neuen Testament geschrieben. Er hat keine Vollmacht gehabt. Ich lese in meiner Bibel auch, dass Paulus von sich aus gesagt hat, werdet bitte nicht meine Vorbilder, denn ich lebe so scheinheilig. Steht das in deiner Bibel? Paulus hat so gelebt, dass er sagen konnte, folgt mir nach. So hat er in Christus gelebt. Aber der war doch krank. Lesen wir in der Bibel, dass er geheilt wurde? Hat er dafür gebetet? Doch, 3-mal. Und Gott hat beim 3. Mal zu ihm gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, lass dir meine Gnade genügen. Und da hat er aufgehört zu beten. Der Blindgeborene, den Jesus begegnet, wo die Jünger sagten, Herr, wer hat gesündigt? Er, sein Vater, Urgroßvater. Hat da irgendeiner gesündigt? Nee. Aber ist doch krank. Oh, jetzt kriegt die Lehrer aber einen großen, schwierigen Stoß. Ne? Oh, da gibt es ja andere Stellen. Timotheus. Aber das war ja auch ein Götzendiener. Und Timotheus war ja ein Götzendiener. Der war mit Paulus zusammen, der hat ja auch wischiwaschi gelebt. Und außerdem hat Paulus, der hat auch keine Ordnung gehabt. Dem war das egal, ob seine Mitarbeiter klar mit Jesus gelebt haben oder nicht, oder? Timotheus war in Spielenhallen gewesen und hat gesoffen viel und so. Ja. Nee. Der Timotheus der Bibel war ein hingegebener Mann, ein junger Mann, der gebrannt hat für Jesus. Und der hat das Gleiche gehabt wie ich. Der ist krank gewesen hier mit dem Magen. Paulus, konntest du den da nicht heilen? Nee, interessant. Wir lesen noch ein paar Jahre davor, dass durch Paulus Toten Auferstehung passiert sind. Und ein paar Jahre danach, wann danach? Ungefähr 60, 70 nach Christus, als das Evangelium von Israel weg zu den Heiden ging, hat Paulus keine Vollmacht mehr, Kranke zu heilen. Er konnte weder sich heilen, noch Timotheus, noch andere Brüder. Er musste den anderen krank in Milet zurück, ich komme auf seinen Namen jetzt nicht, er musste in Milet krank zurücklassen. Merken wir das? Da kann doch etwas nicht stimmen. Das ist die Lehre, die die charismatische Bewegung unter anderem lehrt, dass wenn man Christ ist, Jesus hat auch die Krankheit besiegt und deswegen hat ein Christ keine Krankheit. Auf dieser Erde können wir diesen vollen Segen nie ausleben. Einmal beim Herrn, da gibt es keine Krankheit mehr. Merkt ihr, was die meinen? Die charismatische und Pfingstbewegung will den Himmel auf Erden holen. Das wünsche ich mir auch, Leute. Ich freue mich auf den Tag, wo es keine Krankheit mehr gibt. Aber wir müssen nüchtern bleiben. Bis Jesus uns heimholt, erst dann Krankheit ade für immer. Halleluja. Solange wie wir hier auf Erden sind, wisst ihr, gerade Männer Gottes und Frauen Gottes, die viel für Jesus tun, gerade die werden schwer angefochten. Wie viele Kranke gibt es, die ich kenne, die voll mit Jesus leben und die grausam an Krebs sterben? Haben die denn gesündigt? Nee. ist ihr los? Warum Gott das zulässt, weiß ich nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht für Kranke beten dürfen. Natürlich dürfen wir für Kranke beten. Und da möchte ich Leute aus unserer Richtung mal etwas sagen. Da haben wir uns versündigt gegen unsere Geschwister. Die charismatische und Pfingstbewegung, die ist von der anderen Seite des Pferdes gefallen. Die wollen nur heilen und Kranken machen. Und bei uns haben wir es vernachlässigt oft. Und wir haben schon Angst, mit den Kranken zu beten, weil wir denken, ja, wenn wir jetzt für einen Kranken beten, dann denken die, wir sind Charismatiker oder Pfingstler. Dieses ungeistliche Reden. In der Bibel steht, wenn jemand krank ist, rufe er die Ältesten und sie sollen beten. Gott kann auch heute noch und will heute noch tun. Aber nicht so wie Benny Hinn hier sagt, Herr, nee, mein Wille soll geschehen, sondern Herr, wie du willst. So wie wir für unseren Bobby beten dürfen, Herr, wir würden uns freuen, wenn er Fuß fasst, hol ihn doch da raus. Aber dein Wille. Jesus hat alles offenbart seinen Vater, aber zum Schluss sagt er, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Merkt ihr, dass hier völlig der Christus der Bibel verdreht wird? Und wenn wir da nicht aufpassen, dann sind wir auch Verdrehte. Man kann sich den Heiligen Geist gegenüber wie einer Person verhalten. Man kann ihn zum Beispiel gehorchen. In Apostelgeschichte Kapitel 5, 32 lese ich uns vor, und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihn gehorchen. Kannst du eine Kraft gehorchen? Nee, nur eine Person. Ich gehorche jetzt den Nordwestwind. Gehorch dir mal. Gib keinen Ton von sich. Man kann den Heiligen Geist versuchen, siehe Ananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5, 9. Man kann ihn laut Epheser 4, 13 betrüben. Kannst du eine Kraft betrüben? Kannst du Strom betrüben? Kannst du sagen, so, bäh, Fernsehstecker kommt raus, du kriegst keinen Strom mehr. Ist er dann traurig und sagt der Strom, oh, das tut mir jetzt im Herzen weh. Meine Seele ist angegriffen. Heiliger Geist ist kein Strom. Er ist Gott. Er ist eine Person. Man kann ihn schmähen, laut Hebräer 10, 29. Man kann ihn sogar lästern, laut Matthäus 12, 31. Man kann gegen ihn sein, laut Matthäus, Apostelgeschichte 7, 51. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Die Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5. Was hat er denn für Früchte? Die Frucht des Heiligen Geistes ist zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und dann kommt ein Wort. Enthaltsamkeit steht da. Wortwörtlich im Griechischen ist ein Wort, das heißt Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist hat praktisch die Fähigkeit der Selbstbeherrschung. Und jetzt passt auf. Weil wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind, respektiert Gott jeden Menschen in seiner Würde. In dem Moment, wo ich Menschen manipuliere, versündige ich mich gegen Menschen. Jede Manipulation gegenüber Menschen ist ein Angriff gegenüber der Würde Gottes. Und deswegen wird Gott niemals Hypnose machen mit uns. Wenn ich Hypnose mache, ist mein Verstand ausgeschaltet. Und Leute können mit mir machen, was ich will. Ich kriege das nicht mit. Denn jetzt passt auf. Ich habe diesen Leuten mal gesagt, wenn ihr sagt, dass der Heilige Geist so und so wirkt, und ich höre euch zu, da sagt ihr, ja, Christian, du kennst das nicht, wenn der Heilige Geist über einen kommt. Ich sage, okay, dann erklär mir mal, wie ist denn das, wenn der Heilige Geist über dich kommt? Ja, das ist so. Wir sitzen dann dort und dann rufen wir zu ihnen. Und dann auf einmal, und jetzt passt genau auf, was jetzt passiert. Dann kommt es über uns und dann, ich weiß manchmal überhaupt nicht, was mir passiert, und dann ist es einfach so. Ah, also du bist gar nicht Sinn deiner, du bist gar nicht dabei. Das ist Manipulation. Was lesen wir? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Hypnose. Ist Ausschalten des Verstandes. Was ist es? Selbstbeherrschung. Wann bin ich selbstbeherrscht? Die Frage möchte ich euch mal stellen. Wann? Wenn hier oben noch alles arbeitet. Wenn ich einen Ausraster kriege. Es gibt Leute, die sind jähzornig. Wenn die einen Ausraster kriegen, in dem Moment sind die wie ferngesteuert. Ist auch nicht ist nicht gut. Muss man beten für. Und das gebraucht der Satan. Da greift er gerne ein. Gott nicht. Der Mensch, du kannst auch ein Atheist sein, du kannst Gott fluchen. Das interessiert Gott in dem Moment nicht, dass er dich trotzdem würdig behandelt. Der Heilige Geist wird nie deinen Verstand ausschalten und dich manipulieren und sagen, oh, du willst nicht glauben, klick, aus und könnte Gott machen. Macht er nicht. Er klopft an und spricht über deine Verstandesebene und du entscheidest dich, für oder gegen ihn. Und nicht plötzlich kommt etwas über mich. Der Heilige Geist, er wirkt letztendlich die Frucht. Wenn ich mich jetzt bekehre, ich muss das ein bisschen kürzen, Leute, sonst komme ich nicht hin. Ich muss auch gleich Schluss machen. Nur noch 2, 3 Minuten. Wenn ich mich bekehre, dann passiert Folgendes. Bei einer echten Bekehrung, bei einer echten Wiedergeburt, werde ich laut Epheser 1, 13 und Epheser 4, 30 versiegelt mit dem Heiligen Geist Gottes. Bis den Tag der Erlösung. Wann ist der Tag der Erlösung? Nicht der, wenn ich beim Herrn bin. Das ist der Tag der Erlösung, da bin ich vollkommen frei. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, 9, eine interessante Aussage, da sagt er, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also entweder du hast den Geist oder du hast ihn nicht. Und jetzt passt auf. Das muss ich uns nochmal sagen zum Schluss. Schon ein bisschen vorbereiten für den nächsten Sonntag. Wenn ich den Heiligen Geist bekomme als Person, kann ich ihn dann teilweise bekommen? Warum nicht? Wie bitte? Warum geht es nur im Ganzen? Das ist es. Kann ich sagen, Runsen, ich war letzte Woche zu 3/4 bei dir zu Hause. Wenn ich mir meine beiden Arme abgeschlagen hätte und die hätten auch irgendwo gelebt, aber so als Person, entweder ich war bei ihnen oder ich war nicht bei ihnen. Wenn ich den Heiligen Geist in mein Leben einlade, entweder ist er ganz da oder gar nicht. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, was lehrmäßig ganz wichtig für uns ist. In der Pfingstbewegung und in der charismatischen Bewegung werden diese beiden Begriffe verdreht. Und zwar Geistesfülle und Geistestaufe. Es ist nicht das Gleiche. Lasst euch das biblisch nicht von irgendwelchen Ehrlehrern dort verdrehen. Die Geistesfülle ist etwas völlig anderes wie die Geistestaufe. Kann ich euch aber auch nicht heute erklären, weil jetzt meine Zeit abgelaufen ist. Und irgendwann ein bisschen, das ist schwierig, das so mit so ein bisschen zu machen. Die CD ist jetzt voll. Wir hören jetzt erstmal heute auf. Ich will euch nur sagen, ganz wichtig, wenn ich mich wirklich von Herzen bekehrt habe, dann habe ich den Heiligen Geist. Und zwar ganz. Und nicht halb. Entweder ich bin Christus, sein Eigentum, oder ich bin es nicht. Das ist für uns wichtig. Nimm das erstmal mit. Der Heilige Geist ist keine Kraft, die man anzapfen kann. Es ist nicht eine unpersönliche Macht, die da irgendwo so, die ist greifbar, weil sie eine Person ist. Und was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes? Ja, ihn zu verherrlichen. Merkt euch das. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist laut Jesus. Auf den sollten wir hören, nicht auf Benny hin. Wir sollten auf Jesus hören. Und der sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Und das müsst ihr euch, und da will ich auch ganz ehrlich, das möchte ich zum Schluss noch mal ganz kurz loswerden. Ich möchte auch die Lanze über unsere Leute brechen. Auch bei uns, die wir keine pfingst- und charismatischen geprägten Leute sind, auch wir haben manchmal Menschenkult betrieben und betreiben ihn vielleicht noch heute. Das wird ja aufgenommen. Tante Gertrud, wenn du das jetzt hörst, es geht mir nicht darum, Schwester Gertrud hat viel getan und da bin ich Gott dankbar. Auch Rudi hat viel getan und ist uns Vorbild in vielen Punkten. Aber wir dürfen sie nicht vergöttern. Und es gibt manche Gläubige, die können da nicht mehr leben. Was? Ich muss Seelsorge und mit Tante Gertrud machen. Rudi ist nicht da. Ich sterbe. Leute, Menschenkult. Wehe, ihr sagt einmal, wenn ich nicht da bin, jetzt gehen wir ein. Wenn das der Fall ist, dann war mein Werk ein Fluch. Ihr sollt in Christus euch festhalten. Nichts gegen gute Seelsorge praktiziere ich selbst. Aber die beste Seelsorge ist die zwischen mir und meinem Heiland. Ich brauche nicht Tante Gertrud und Rudi, obwohl ich ganz viel und Gott dankbar bin für das, was ich nehmen durfte. Ich brauche auch nicht Klaus Schneider, wo ich dankbar bin, wo ich viel genommen habe. Ich brauche meinen Jesus. Ich brauche Jesus allein, das genügt. Und wenn ich dann noch Menschen dazuziehen darf, freue ich mich, aber ich brauche keine Menschen. Um mein Leben in Ordnung zu bringen, brauche ich nur Jesus und ehrlich zu ihm zu sein. Und da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir Menschenkult machen, nicht, dass wir denken, ja, die Gemeinde Licht und Leben, die funktioniert nur, wenn Karl und Christian da predigen und alles andere kannst du vergessen. Dann ist unser Werk ein Fluch. Oder wenn sie sagen, die Jugendarbeit geht nur, wenn Gino das macht. Bei all den Segen, die wir nehmen dürfen, lasst uns nie Menschenkult betreiben. Lasst uns dafür beten, Herr, wir flehen dich von Herzen an, hinweg, hinweg, hinweg mit aller Menschenverehrung. Du sollst verehrt werden. Wenn wir das nicht lernen, dann ist ein Fluch über uns. Verstehen wir? Das geht ganz schnell, gerade wir als Prediger, das geht ganz schnell, dass Leute dann dieses bekommen, hinweg damit. Wir wollen Jesus verherrlichen. Amen.